Wir treten damit in die erste Fragerunde ein. Es beginnt der Kollege Binninger für die CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Darf ich jetzt beide Fragen stellen, die ich drauf habe?
Ja, bitte.
Ich habe eine Frage an den Herrn Battis und eine Frage an den Herrn Professor Kempen. Die Frage an den Herrn Battis, es klang jetzt ja bei einigen Stellungnahmen an, diese Formulierung und Fortentwickeln des Berufsbeamtentums, dass es eigentlich überflüssig sei, weil schon immanent im Artikel enthalten. Mich würde interessieren, ob Sie trotz aller Kritik doch einen zusätzlichen Nutzen gegenüber der heutigen Verfassungslage erkennen könnten oder ob Sie andererseits, wie teilweise ja auch behauptet, die Gefahr sehen, dass mit dieser Formulierung in der Verfassung am Ende eine Aushöhlung des Berufsbeamtentums stehen könnte und an dessen Ende ein Berufsbeamtentum stehen könnte, das ein Streikrecht hat, ob Sie diese Gefahr auch sehen. Und die zweite Frage an Herrn Professor Kempen. Die Länder haben verständlicherweise immer wieder auch argumentiert, dass sie die Besoldung ihrer Beschäftigten, für die sie auch gerade zu stehen haben, selber weitestgehend beeinflussen können müssen. Das ist für mich ein vernünftiger, nachvollziehbarer Ansatz. Die großen Stellschrauben dazu sind ja auch vorhanden. Mit dem Stellenplan, Stellenbewertung, Stellenbewirtschaftung, Entscheidung über Neustellen oder Stellenstreichungen. Mich würde interessieren, ob Sie dazu eine Aussage machen können, was doch die Übertragung der Befugnisse jetzt für Besoldung und Laufbahn auf die Länder, ob man da eine prozentuale Ziffer benennen könnte, wie sehr schon der heutige Einfluss auf die Personalkosten dann gesteigert werden könnte, also wie viel Prozent an Zusatznutzen entsteht dadurch. Zusatzfrage dazu, gehe ich richtig in der Annahme, dass, wenn so eine Übertragung kommen würde, sie natürlich nur für Neueinstellungen oder bei Beförderungen angewandt werden könnte. Also ein Beamter erst dann von dem neuen Recht tangiert wäre, wenn er entweder ganz neu beginnt oder eben wenn er befördert werden würde. Und steht beides im Verhältnis zu den notwendigen Aufwendungen, die notwendig sind, zum Beispiel den Aufbau von Dienstrechtsabteilungen doch in größerem Maße, wie sie eben nicht überall vorhanden sind.
Vielen Dank, Herr Kollege Binninger. Jetzt Herr Minister Dr. Gasser für das Land Thüringen.
Ja, eine Frage an Herrn Professor Huber. Es geht hier auch um die Fortentwicklungsklausel, die vorgesehen ist in Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz. Ich habe jetzt der Anhörung in etwa entnommen, Professor Battis ist der Auffassung, dass es festgeschrieben wird, damit was schon gilt. In ähnliche Richtung scheint mir hier Herr Professor Schnapp zu gehen. Bei Herrn Professor Schnellenbach habe ich etwas Skepsis herausgehört. Es sei kein sachlicher Grund dargelegt und auch sonst nicht ersichtlich, dass man eine Änderung vornehmen sollte. Bei Herrn Professor Kempen und Professor Kutscher waren schon deutlichere Zweifel zu spüren. Sie hatten nun, Herr Professor Huber, und jetzt kommt meine Frage, ähnlich wie Herr Professor Battis gesagt, es ist eigentlich keine Änderung, sondern es ist der Status quo, hatten dann aber eine Einschränkung gemacht. Und ich habe das ausgelegt in eine Art Sperre bezüglich des Funktionsvorbehalts, durch das Sie das Bundesverfassungsgericht wohl erwähnt hat. Könnten Sie uns das noch mal etwas näher darlegen?
Vielen Dank. Jetzt fragt Frau Kollegin Pilz für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Battis, und zwar zum Ersten. Ist ja bekanntlich aus der Neuregelung der Reform die Neuregelung der Finanzbeziehungen ausgeklammert worden. Ist es nicht eigentlich so, dass wir jetzt, wenn wir bei der Frage der Beamten einen Neuzuschnitt hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenzen vornehmen, dass wir eigentlich das Pferd vom Schwanz her aufzäumen? Weil wir eigentlich, wenn wir uns darum kümmern, dass wir einen Wettbewerbsföderalismus wirklich haben wollen und den gesetzlich regeln wollen, dass ein Wettbewerbsföderalismus ohne eine Neuregelung der Finanzbeziehungen aus unserer Sicht ja sowieso, aber im Prinzip nicht möglich ist. Und das heißt, wenn wir das konsequent ändern wollten, auch für im Beamtenrecht, müssten wir es eigentlich andersrum machen. Meine Frage, ob Sie das teilen. Und auch deswegen, weil das ist ja auch von Ihnen angesprochen worden, am Rande die Frage der Bürokratiekosten. Das ist eine ähnliche Frage wie Herr Binninger schon, knüpft so ein bisschen daran an, nämlich die Überlegung, ob es da eigentlich also ganz konkrete Aufstellungen gibt. Ist klar, Sie haben das selber gefragt, Sie müssen komplette Behördenzüge neu aufbauen. Wir müssen nicht nur das machen, sondern wir müssen unendlich viele Gesetze neu im Zweifel erlassen. Das hat also aus meiner Sicht eher mit Bürokratievermehrung als mit Bürokratieabbau zu tun. Und Sie haben das selber angesprochen, diesen Aspekt. Und da würde ich gerne wissen, ob es da konkrete Zahlen zu gibt. Und zum Zweiten, das ist von einem Ihrer Kollegen nur ganz kurz angesprochen worden, die Frage der Versorgung. Wir haben ja lange schon darüber philosophiert, ob denn die Beamtenversorgung diesen Haushalt nicht irgendwann mal endgültig killen. Deshalb möchte ich gar nicht darüber nachdenken, ob es jetzt schon eine angemessene Rücklage für die Beamtenversorgung gibt. Aber glauben Sie, dass das, wenn wir das ländermäßig regeln, dass es dann besser wird und ausreichend ist? Und ob aus Ihrer Sicht Gründe anzuführen sind, zwar das Arbeits-, Gesundheits- und Rentenrecht zum Beispiel bundesweit einheitlich zu regeln, aber gerade die entsprechenden Rechtsmaterien für die Beamtenschaft den Ländern zu geben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt Herr Senator Dr. Körting für das Land Berlin.
Ich habe zwei Fragen an Professor Kempen zum Beamtenrecht, wobei es ein bisschen schwierig ist, beamtete Professoren zu fragen, weil die sich eigentlich alle für befangen erklären müssten bei der Fragestellung, um die es hier geht. Na, die sind alle betroffen. Die sind alle betroffen, müssen wir doch nicht dann sehen. Wir sind doch, denken doch politisch. So. Meine beiden Fragen sind einmal Hände weg von Artikel 33, weil jede Veränderung oder jede weitgehende Veränderung zu einer Aushöhlung führen würde und damit zu dem, was wir in der Tat schätzen, dass wir neutrale Staatsdiener haben, die neutral entscheiden. Dazu die Frage, wir haben ganz viele Arbeitnehmer im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Ein Großteil der Stellen wird ausgeschrieben, Beamte oder vergleichbare Angestellte. Wir haben ganze Bereiche bei Lehrern, wo wir Tausende oder Zehntausende von Nichtbeamten haben. Können Sie mir Beispiele nennen, wie diese tatsächliche Situation sich negativ ausgewirkt hat auf die Nichtneutralität dieser Mitarbeiter? Und die zweite Frage ist Partikularismus im Besoldungsrecht oder im Versorgungsrecht. Hängt mit der ersten zusammen. Wo hat sich die Möglichkeit, Dinge mit Tarifvertrag zu regeln, negativ ausgewirkt darauf, dass das in dem einen Bundesland anders möglich ist als in dem anderen? Übrigens, im Beamtenrecht gibt es das auch. Da gibt es Ministerialzulagen, ich glaube, in drei Bundesländern, in anderen Bundesländern gibt es sie nicht. Es gibt Ostländer, es gibt Westländer mit unterschiedlicher Besoldung. Da hätte ich gerne Beispiele, wie die Tatsache, dass ich etwas föderaler gestalte, automatisch die Existenzfrage stellt.
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde geht an den Kollegen, den Herrn Abgeordneten Ehrmann, SPD-Fraktion.
Es ist unbestritten, dass auf mittlerer Sicht ein erheblicher Bedarf an Fachkräften entstehen wird. Bedarf in der Wirtschaft, aber auch in der Verwaltung. Und meine Frage richtet sich an Herrn Professor Battis. Wie wirkt sich nach Ihrer Einschätzung die Verlagerung der Zuständigkeiten, insbesondere im Besoldungsrecht, auf die Chancen von Ländern mit nicht so starker Finanzausstattung aus, und zwar bei der Personalgewinnung? Die zweite Frage, die ich auch an Sie richte, es wird als kritisches Argument, und das ist auch hier vorgetragen worden, beschrieben, dass die Verlagerung der Kompetenzen die Mobilität der Beschäftigten im öffentlichen Sektor beeinträchtigen dürfte. Wie sehen Sie das?
Vielen Dank. Dann beginnen wir mit der ersten Antwortrunde. Das Wort hat Herr Professor Battis mit den Antworten auf die Fragen der Kollegen Binninger, Pilz und Ehrmann.
Sie erlauben, dass ich einfach in der Reihenfolge vorgehe, wie die Fragen waren, ohne damit irgendeine Gewichtung hineinbringen zu wollen. Zunächst zur Frage des Herrn Abgeordneten Binninger hinsichtlich des Nutzens dieser Fortentwicklungsklausel oder der Gefahr. Sie wollten ja eigentlich auf die Gefahr hinaus. Hinsicht des Nutzen hat Herr Schnapp doch mit Montesquieu alles gesagt, was zu sagen ist. Und hinsichtlich der Gefahr gibt es klare Äußerungen. Etwa von der Spitze des DGBs ist gesagt worden, diese Fortentwicklungsklausel ist der Einstieg in den Ausstieg aus dem Berufsbeamtentum. Das ist doch eine ganz klare politische Aussage. Und die ist ja auch nun nicht im luftleeren Raum. In Nordrhein-Westfalen, meinem Heimatland, hat es eine Kommission gegeben, die ja auch gesagt hat, wir streichen den 33.5 ganz. Das ist dann von der SPD-Fraktion schon gekillt worden, obwohl die Regierung unter dem jetzigen Finanzminister das noch in den Bundesrat bringen wollte. Dann ist das Ganze in der Föderalismuskommission wieder vorgetragen worden, insbesondere mit besonderem Werb von meinem Kollegen Hans Mayer. Und dann hat der Mitvorsitzende Müntefering gesagt, Schluss, Ende der Debatte, wird hier nicht behandelt. Also da ist zweimal die Notbremse gezogen worden. Aber dass es natürlich solche Tendenzen gibt, das lässt sich ja nun gar nicht bestreiten. Die sind sehr virulent. Also insofern, und wenn es dann heißt Einstieg in den Ausstieg, dann ist das für den einen ein Horror und für den anderen ist das eine Morgenröte. So, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und Frau Abgeordnete Pilz, die Neuregelung der Finanzen, das ist ja ihr Ceterum censeo und im Grunde wissen das ja auch alle und es gibt ja auch dem Vernehmen nach, wie ich als schlichter Zeitungsleser feststellen muss, eine Zusage schon der Bundeskanzlerin an ihren Fraktions- und Parteivorsitzenden, dass man mit dem nächsten jetzt bald beginne. Nur, ich muss auf das Ende achten. Ich stimme Ihnen völlig zu. Solange die Finanzen nicht so geregelt werden, dass hier wirklich ein kompetitiver Föderalismus, wie es mein Kollege Huber so gerne sagt, möglich wäre, so lange kann das Ganze nur Stückwerk sein. Und ich kann nur sagen, Sie, von der Logik her heißt es, das Pferd vom Zaume auf, vom Schwanz her auf zu zäumen, so. Und man hätte erst die Finanzfrage regeln müssen und sinnvollerweise. Aber das ist eine reine Frage der Zweckmäßigkeit, zu der ich als Verfassungsrechtler natürlich nichts Näheres zu sagen habe. Hinsichtlich der Bürokratiekosten kann ich Ihnen jetzt leider nicht mit konkreten Zahlen dienen, aber das wird sich ja auch ganz schnell ändern. Wir haben ja jetzt diese neue Kommission, die beim Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Das niederländische Modell wird übernommen werden, der Berechnung der Bürokratiekosten. Es wird ein leichtes sein. Man muss dann einfach gucken, wie groß ist die Abteilung D im Innenministerium, was kostet die? Und dann machen wir mal in jedem Bundesland machen wir dann auch eine Abteilung D, die natürlich etwas kleiner ausfallen kann, obwohl das nicht zwingend ist. Ich meine, in großen Ländern wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen sind dann die Skaleneffekte kaum da. Also insofern wird man das sehr schnell auf jeden Cent genau ausrechnen können. Und das ist natürlich eine vielfache Kosten, sehr viel mehr Kosten, als das ein oder andere Land vielleicht einspart, indem es in dem einen oder anderen Bereich im Rahmen des verfassungsrechtlichen Zulässigen die Besoldung absenkt. Also das wird nicht mal ein Nullsummenspiel, das wird ein negatives Spiel werden. Das ist sicher vorauszusagen. Es sei denn, die Länder außer Bayern und Nordrhein-Westfalen und noch zwei übernehmen eins zu eins die Bundesregelung, das kann man ja auch machen. Dann wäre das, nur dann fragt man sich, warum man das dann hier so macht, dann wäre das eine Reform für vier oder fünf große Länder, gegen die Mehrheit der Länder. Und ich weiß nicht, ob das der Sinn der Sache ist. So, und nun zu Herrn Abgeordneten Herrmann. Die Chancen der Personalgewinnung, ja, das ist evident. Die Frage stellen heißt sie auch schon zu beantworten. Es ist ja ein großes Anliegen, und es wird ja auch im Innenministerium, Bundesinnenministerium vorbereitet, dass künftig der Wechsel, das ist ja auch vereinbart worden in dem Eckpunktepapier, das der Innenminister Schily unterzeichnet hat, noch für die alte Regierung. In diesem Eckpunktepapier steht ja ausdrücklich drin, dass der Wechsel zwischen öffentlichem Dienst und Wirtschaft beschleunigt, also erleichtert werden soll. Das geht vor allen Dingen um die Mitnahme der Pensionsmöglichkeiten. Das ist verabredet, dass das kommen soll. Wenn die dann unterschiedlich ausfallen, ja, das ist ja ganz klar, dann werden die Länder, die weniger bieten, die werden dann damit rechnen müssen, dass, wenn es bessere Angebote woanders, dass die Leute sehr viel schneller weggehen und umgedreht. Also es ist eine doppelte Belastung für diese Länder, das ist klar. Und was die Mobilität angeht, ja, das ist natürlich heute schon traurig, nicht? Wenn man sich anschaut, dass Lehrer in Niedersachsen nicht ohne weiteres in Hamburg unterrichten können. Das ist so. Da gibt es nicht Anerkennung. Das ist kein Ruhmesblatt. Das kann nur besser werden, selbst wenn das jetzt 16 Länder machen. Das ist der Punkt, wo ich der Meinung bin, da wird das noch am wenigsten Schaden machen, weil es jetzt schon katastrophal ist. Schönen Dank.
Vielen Dank. Jetzt, wenn ich noch darum bitten darf, es ist manchmal relativ schwierig, den Redner zu verstehen, wenn wir die Geräuschkulisse zu doll halten. Also wir erleichtern uns das gesamte Verfahren, wenn wir versuchen, dem jeweiligen Redner zuzuhören. Als nächstes kommt Herr Professor Huber mit der Antwort auf die Frage des Kollegen Minister Gasser.
Herr Minister, Sie haben danach gefragt, ob die Einfügung des Wortes und fortzuentwickeln deklaratorische oder konstitutive Bedeutung hat. Ich glaube, Herr Kutscher, aber auch Herr Schnapp haben ja deutlich gemacht, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Fortentwicklung der Garantie der hergebrachten Grundsätze inhärent ist. Herr Battis hat aber auch zu Recht, und ich kann mich gut daran erinnern, an die Entwicklung in der Föderalismuskommission erinnert, wo Berlin und Nordrhein-Westfalen in einer mehr oder weniger heiligen Allianz den Angriff auf Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz schon unternommen haben und man sich dann darauf verständigt hat, nachdem Müntefering sein Machtwort gesprochen hatte, jedenfalls diesen kleinen Türöffner und fortzuentwickeln, aufzunehmen. Ob die Rechtsprechung das, was daraus machen wird, ist, glaube ich, nicht sicher zu prognostizieren. Ich würde allerdings sagen, wenn der Wortlaut verändert wird, spricht was dafür, dass man auch den Inhalt ändern wird. Und insofern ist ungeachtet der Tatsache, dass auch bisher die Fortentwicklung möglich ist, eine tendenzielle Abschwächung, was immer sie bedeuten mag, damit verbunden. Man darf allerdings nicht aus dem Auge verlieren, dass hinter dem 33.5 sozusagen als noch festere Bastion der Funktionsvorbehalt steht, der den Kern des Berufsbeamtentums als rechtsstaatliche und demokratische Garantie in personeller Hinsicht unterfüttert. Gegen den wird zwar seit 30 Jahren massenhaft verstoßen, auch vom Berliner Senator haben wir gehört, dass man sich im Grunde keine Gedanken darüber macht, ob man mit bestimmten Stellen Beamte oder Angestellte betraut. Aber als verfassungsrechtliche Garantie bleibt er erhalten und ist insofern natürlich auch für die Länder eine gegebenenfalls durch das Bundesverfassungsgericht, aber auch die Landesverfassungsgerichte zu entfaltende Mindestgarantie. Ich würde nicht allzu viel Hoffnungen drauf setzen und würde letztlich resümieren, ein erhöhtes Besorgnispotenzial, was die Garantie des Status quo angeht, ist mit der Neufassung durchaus verbunden.
Vielen Dank. Dann hat jetzt das Wort Herr Professor Kempen mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Binninger und von dem Kollegen Senator Dr. Körting.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter, Sie haben mir die schwierige Frage gestellt nach einer Tatsachenprognose. Wie würde sich denn die Reföderalisierung des Besoldungsrechts auswirken? Es gibt keine seriöse Schätzung darüber, keine Zahl, die man in Prozent ausdrücken könnte, was denn sozusagen das Einsparpotenzial der Länder wäre, was der Nutzen wäre. Da muss ich Sie enttäuschen, das gibt es nicht, aber es ist auszurechnen, sozusagen im übertragenen Sinne, dass die Länder selbstverständlich von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machen werden, jedenfalls dann, wenn die Haushaltsnöte erdrückend sind. Das Wort Besoldungsdumping ist hier mehrfach gefallen und ich glaube, dass das durchaus eine reale Gefahr ist. Ihre Frage ging dann auch dahin, ob denn die Neuregelungen, die neuen Zuständigkeiten der Länder nur Neueinstellungen und Beförderungen betreffen müssen. Da kann man sagen, nein. Es gibt keine Besitzstandswahrung im Alimentationsrecht. Auch die bereits Beamteten müssten damit rechnen, dass in den Bundesländern natürlich im Rahmen des Alimentationsprinzips auch eine Besoldungsanpassung nach unten erfolgen kann. Das muss man klar sehen. Und schließlich haben Sie nach der Kosten-Nutzen-Abwägung gefragt, ob denn damit zu rechnen sei, dass der Bürokratieaufbau, der natürlich auch Staatskosten verursacht, ob der denn die Einsparpotenziale auf der anderen Seite rechtfertigen würde, da muss ich sagen, wohl eher nicht. Nur die wenigsten Länder haben funktionierende Dienstrechtsabteilungen. Sie müssten in den meisten Bundesländern erst aufgebaut werden. Das wird erhebliche Kosten verursachen. Und ich habe große Zweifel, ob das sozusagen das Einsparpotenzial auffängt. Also im Grunde wird es auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen. Aber man wird die Mobilität der Beamten und die Attraktivität des Berufs und die Leistungsfähigkeit des Berufsbeamtentums in erheblicher Weise gefährden. Herr Senator, Ihre Sorge um meine Neutralität und Unabhängigkeit ehrt mich ja geradezu, aber ich darf Ihnen versichern, dass ich in keinerlei Fraktionsdisziplin mich befinde, dass ich im Übrigen auch nicht von Haushaltsnöten geplagt oder getrieben bin, also hier in voller Unabhängigkeit Rede und Antwort stehen kann. Lassen Sie mich zunächst sagen, Ihre Frage zielt eigentlich weniger auf die Änderung oder Ergänzung des Artikel 33 Absatz 5 und auch nicht eigentlich auf die Zurückübertragung der Besoldungskompetenz auf die Bundesländer, sondern sie betrifft doch wohl eher den Funktionsvorbehalt des Artikel 33 Absatz 4, der Gottlob in diesem föderalen, in diesem Reformpaket unangetastet geblieben ist. Dass Lehrer im Angestelltenverhältnis neutral sind, will ich nicht bestreiten. Aber wir machen damit ein ganz neues Fass auf, nämlich die Frage nach der Entbeamtung. Und insoweit lassen sich aus Ihrer Frage gewisse Rückschlüsse auf Ihr Verständnis des Artikel 33 Absatz 5 ziehen. Offenbar ist man in Berlin da dann offenbar doch der Meinung, dass hier eine gewisse Öffnung erfolgt, um weite Teile des öffentlichen Dienstes doch in privaten Arbeitsverhältnissen fortzuführen. Die Bedenken, die dagegen vorgetragen worden sind, noch unter dem letzten Bundestag, werden Ihnen bekannt sein. Ich brauche die, glaube ich, nicht zu wiederholen. Nicht ohne Grund hat man hier von Verfassungsänderungen abgesehen. Und ich würde Ihnen noch raten, davon in Zukunft die Finger zu lassen. Vielen Dank.